Es war eine Frau, die wurde 80 Jahre alt. Sie hatte drei Söhne und die drei Söhne haben sich überlegt, wie können wir der Mutter eine Freude machen. Es war eine gute Mutter, sie hat uns ein Studium erlaubt und sie war gut zu uns, immer lieb zu uns. Was können wir Gutes tun? Und da haben die sich das überlegt. Und der eine Sohn sagt, ich werde der Mutter ein neues Haus schenken. Da wird sie sich bestimmt freuen, wenn sie da einziehen kann. Und der zweite Sohn sagt, ich werde ihr ein neues Auto schenken. Sie wird zwar nicht mehr so ganz viel damit fahren können, aber es ist einfach schön, dass sie auch etwas Neues bekommt und vielleicht fährt sie doch mal damit. Und der dritte Sohn hatte eine besondere Idee. Sie sagte, die Mutter kann nicht mehr so gut sehen. Mit dem Bibellesen ist es sehr schwer. Ich werde ihr einen Papagei schenken, der die Bibel auswendig kann. Dieser Papagei, der war viele Jahre in einem Pfarrhaus gewesen und konnte dadurch die ganze Bibel auswendig. Und so hatte er dieses Geschenk der Mutter gegeben. Nun war die große Feier und die Mutter bedankt sich bei jedem und bedankt sich zunächst bei dem Sohn, der das Haus geschenkt hat, hat gesagt, das werde ich wirklich tun, ich werde umziehen und dort dieses Haus bewohnen, ganz herzlichen Dank dafür. Und zu dem zweiten Sohn sagte sie, ja, das Auto ist sehr schön, diese Farbe und alles ist ja ganz wunderbar, aber ich werde kaum noch damit fahren können, aber es ist einfach schön, so ein Auto in der Garage stehen zu haben, so sagte sie. Und dann sprach sie zu dem dritten Sohn und sagte, weißt du, diesen Vogel, den du mir geschenkt hast, das war ein ganz wunderbares Tier. Ich habe den geschlachtet und es gab eine wunderbare Brühe. Wir sehen, so sollten wir mit der Bibel nicht umgehen. Und wir werden uns ja in den nächsten Tagen noch sehr intensiv mit dem Buch der Bibel beschäftigen. Ich habe mich 1972 bekehrt in der Stadthalle in Braunschweig. Und bin sehr froh, diesen Weg mit Jesus nun schon etliche Jahre gehen zu können. Und mir ist aufgefallen, in dieser Zeit habe ich viele Predigten gehört, auch viele Predigten selbst gehalten. Aber eines ist mir dabei aufgefallen in den vielen Jahren, es gibt Texte der Bibel, über die immer wieder gepredigt wird. Also schon 20, 30 Mal oder wie oft habe ich zu dem Text schon eine Predigt gehört. Und dann gibt es Texte, die kommen überhaupt nicht vor. Jedenfalls in der langen Zeit, wie ich Predigten gehört habe, kommen sie nie vor. Und da frage ich mich, wie kommt das eigentlich, dass wir so einseitig predigen? Nun, ich kam zu folgender Lösung. Es kann sein, dass uns bei manchen Texten es nicht gefällt, wie sich Gott dort darstellt. Das gefällt uns gar nicht. Dann lehnen wir es einfach ab und tun es ganz beiseite. Oder ein zweiter Grund, habe ich herausgefunden, ist, dass manche Passagen der Bibel uns so schwer erscheinen, dass wir sie gar nicht deuten können. Und dann lassen wir sie auch beiseite. Aber ich finde, das sind keine guten Gründe. Wenn wir einen Text vorfinden, der sehr schwer uns erscheint, empfinde ich das als eine große Herausforderung, über diesen Text einmal intensiv nachzudenken. Und heute Abend möchte ich uns einen Text präsentieren, über den ich noch nie eine Predigt gehört habe. Und ich empfinde das als große Herausforderung, einmal darüber zu sprechen. Also lese ich zunächst einmal den Text, der im ersten Buch Chronik aufgezeichnet ist, Kapitel 21, die Verse 1 bis 30, aber ich lese auszugsweise nur die Verse 1 bis 17. Und der Satan stellte sich gegen Israel und reizte David, dass er Israel zählen ließe. Und David sprach zu Joab und zu den Obersten des Volkes, geht hin, zählt Israel von Beersheba bis Dan und bringt mir Kunde, damit ich weiß, wie viele ihrer sind. Joab sprach, der Herr tue zu seinem Volk, wie es jetzt ist, 100-mal so viel aber hinzu. Aber mein Herr und König, sind sie nicht alle meinem Herrn untertan? Warum fragt denn mein Herr danach? Warum soll eine Schuld auf Israel kommen? Aber das Königswort blieb fest gegenüber Joab, und Joab ging hin und zog durch ganz Israel und kam nach Jerusalem zurück und gab David die Zahl des gezählten Volks an. Es waren von ganz Israel 11 mal 100.000 Mann, also 1,1 Millionen, die das Schwert trugen, und von Juda 470.000 Mann, die das Schwert trugen. Levi aber und Benjamin zählte er nicht mit, denn Joab war des Königs Wort ein Greuel. Dies alles aber missfiel Gott sehr, und er schlug Israel. Da sprach David zu Gott: Ich habe schwer gesündigt, dass ich das getan habe. Nun aber nimm weg die Schuld deines Knechts, denn ich habe sehr töricht gehandelt. Und der Herr redete mit Gad, dem Seher Davids, und sprach: Geh hin, rede mit David und sprich: So spricht der Herr. Dreierlei lege ich dir vor, erwähle eins davon, dass ich es dir tue. Und als Gad zu David kam, sprach er zu ihm: So spricht der Herr, erwähle dir. Jetzt kommen drei Dinge. Entweder 3 Jahre Hungersnot oder 3 Monate Flucht vor deinen Widersachern und vor dem Schwert deiner Feinde, dass es dich ergreife. Oder 3 Tage das Schwert des Herrn und Pest im Lande, dass der Engel des Herrn Verderbung anrichte im ganzen Gebiet Israels. So sieh nun zu, was ich antworten soll dem, der mich gesandt hat. David sprach zu Gad: Mir ist sehr Angst, doch ich will in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist sehr groß, aber ich will nicht in Menschenhände fallen. Da ließ der Herr eine Pest über Israel kommen, sodass 70.000 Menschen aus Israel starben. Und Gott sandte den Engel nach Jerusalem, es zu verderben. Aber während des Verderbens sah der Herr da rein, und es gereute ihn des Übels. Und er sprach zu dem Engel, der das Verderben anrichtete: Es ist genug. Lass deine Hand ab. Der Engel des Herrn aber stand bei der Tenne Araunas des Jebusiters. Und David hob seine Augen auf und sah den Engel des Herrn stehen zwischen Himmel und Erde und ein bloßes Schwert in seiner Hand ausgestreckt über Jerusalem. Da fielen David und die Ältesten mit Säcken angetan auf ihr Antlitz. Und David sprach zu Gott: Bin ich's nicht, der das Volk zählen ließ? Ich bin's doch, der gesündigt und das Übel getan hat. Diese Schafe aber, was haben sie getan? Herr, mein Gott, lass deine Hand gegen mich und meines Vaters Haus sein und nicht gegen dein Volk, es zu plagen. Dieser Text ist in der Tat ein äußerst schwieriger Text, ein sehr schwer verständlicher Text. Aber wir dürfen ihn nicht auslassen oder aus der Bibel streichen, denn Gott hat sich hier auch in diesem Text offenbart, und es ist sein Wille, dass wir diesen Text zur Kenntnis nehmen. Warum? Weil wir auch an diesem Text etwas von Gott kennenlernen, was wir vorher so nicht gewusst haben. Und darum ist es sehr wichtig, auch für uns heute Abend. Ohne die Offenbarung Gottes in der Bibel wüssten wir von Gott nichts. Das können wir erkennen, wenn Menschen über Gott nachdenken. Ich will das mal an einigen Beispielen zeigen, was wir Menschen so zusammenreimen, wenn wir über Gott nachdenken. Da reden viele Menschen vom lieben Gott. Und wir haben eben gesehen an diesem Text, das ist nicht der liebe Gott. Was war da lieb, wenn 70.000 Menschen durch die Pest umkommen? Ist das lieb? Es ist nicht lieb. Den lieben Gott gibt es nicht. Das, was wir Menschen sagen. Wenn wir von Gott reden, sehen wir, Gott ist die Liebe, aber er ist auch ein Gott des Zornes. Das müssen wir beides bedenken. Und das kriegen wir nur, wenn wir die Bibel im Zusammenhang lesen. Und dann gibt es andere Leute, und die reden vom Herrgott. Und wenn sie vom Herrgott reden, dann weiß ich auch, die sind ganz weit weg von Gott, aber so irgendwie so eine Ahnung haben sie von Gott, und darum reden sie vom Herrgott. Aber meistens stelle ich fest, bei solchen Menschen, sie haben überhaupt keine Beziehung zu Jesus Christus und kennen damit Gott gar nicht. Wolfgang Borchert war ein Nachkriegsdichter, der das Bühnenstück geschrieben hat, Draußen vor der Tür. Und da in diesem Bühnenstück tritt Gott auf und Beckmann, ein Soldat, der in Russland war und jetzt zurückgekommen ist nach Hamburg, und der Gott sein Leid klagt, dass er dort in Russland war, in den Schützengräben und wo überall, und sie haben Gott angerufen und Gott war einfach nicht da. So sagt er das Gott. Und ich zitiere mal so ein paar Sätze aus diesem Bühnenstück, wo dann Beckmann sagt: Ach, du bist alt, Gott. Du bist unmodern. Du kommst mit unseren langen Listen von Toten und Ängsten nicht mehr mit. Wir kennen dich nicht mehr so recht. Du bist ein Märchenbuch, lieber Gott. Weißt du, heute brauchen wir einen neuen. Weißt du, einen für unsere Angst und Not. Einen ganz neuen Gott brauchen wir. Oh, wir haben dich gesucht, Gott, in jeder Ruine, in jedem Granattrichter, in jeder Nacht. Wir haben dich gerufen. Gott, wir haben gebrüllt, geweint, geflucht. Wo warst du da, lieber Gott? Wo bist du heute Abend? Hast du dich ganz in deine schönen alten Kirchen eingemauert? Hörst du unser Geschrei nicht durch die zerklirrten Fenster? Und wir sehen, dieser Mann klagt Gott an, obwohl sie ihn in der Not angeschrien haben. Und Gott hat sich, wie er hier in diesem Bühnenstück sagt, überhaupt nicht geäußert. Wir sehen, das gehört alles zu dieser Welt hinzu, wenn wir über Gott reden. Friedrich Schiller, der bekannte deutsche Dichter, hat auch über Gott nachgedacht. Und schauen wir mal, was er herausgefunden hat. Er sagt: Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, himmlische dein Eigentum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Seid umschlungen, Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt. Brüder, überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. Wir sehen, hier ist eine ganz andere Gottesvorstellung, die jetzt hier zum Tragen kommt, nämlich ein Gott, der weit, weit draußen ist, jenseits aller Milchstraßen, jenseits des Universums, da muss einer wohnen. Wir sehen also, er hat überhaupt keinen Kontakt zu Gott, er kennt ihn gar nicht. Der ist so weit entfernt, dass man gar keinen Zugriff und gar keinen Kontakt zu ihm hat. Viele kennen noch die diffuse Vorstellung von Hitler, der immer von der Vorsehung gesprochen hat. Und damit hat er ein ganzes Volk vernebelt, weil er den Eindruck erweckt hat, als würde er an Gott glauben. Aber was er da geglaubt hat, das war nicht der Gott der Bibel, das war irgendeine Vorstellung, die mit seiner Rassenideologie zu tun hatte. Und er sagte: Die ewige Natur rächt unerbittlich die Übertretung ihrer Gebote. So glaube ich heute im Sinne des allmächtigen Schöpfers zu handeln, indem ich mich des Juden erwehre, kämpfe und ich für das Werk des Herrn. Wir sehen eine ganz merkwürdige Vorstellung. Und immer zum Jahresbeginn sprach er zum deutschen Volk. Und da kam immer etwas vor, das klang wie ein Gebet. Und die Leute haben geglaubt, dieser Mann, der glaubt ja an Gott, wie wunderbar. Und ich nenne mal als das Gebet, das er 1941 gesprochen hat. Da sagt er: Indem wir aber für dieses Glück der Völker kämpfen, glauben wir uns auch am ehesten den Segen der Vorsehung zu verdienen. Der Herrgott hat bisher unseren Kampf seine Zustimmung gegeben. Er wird uns, wenn wir treu und tapfer unsere Pflicht erfüllen, in Zukunft nicht verlassen. Wir sehen, das klingt sehr fromm und alles total falsch. Wir müssen sehr vorsichtig sein, wenn wir Menschen von Gott reden hören, dann meinen sie noch lange nicht den Gott der Bibel, auch wenn das noch so fromm klingt. Ein Kritiker sagte mir einmal, vielleicht ist Gott ja eine Mikrobe. Also so eine Vorstellung habe ich noch nie gehört, aber auch sowas gibt es bei manchen Menschen. Und dann bin ich im Gespräch mit einem Mann und wir kommen immer wieder auf Gott zu sprechen. Und wenn ich irgendetwas sage aus der Bibel, wie dieser Gott ist, dann bekomme ich immer die permanente Antwort, ach weißt du, Gott ist viel, viel größer als was in der Bibel steht. Also hat die Bibel völlig abgekoppelt und hat sich eine eigene Vorstellung gemacht, und zwar einen so großen Gott gemacht, bei dem ist nun alles möglich, was er glaubt oder nicht glaubt. Wir sehen, es gibt so unglaublich viele Gottesvorstellungen, und wir können Folgendes sagen, das ist, was ich herausgefunden habe, jede beliebige Gottesvorstellung, die wir Menschen uns machen, ist schon im Ansatz falsch, wenn wir es nicht von der Bibel herleiten. Können wir alles vergessen. Das kann noch so fromm klingen, dann haben wir nichts über Gott gewusst. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte Vorträge in Litauen und ich hatte dort an der Universität Leute eingeladen, sich für Jesus zu entscheiden. Und es kamen etliche, die zurückblieben. Und dann beobachtete ich da, wie eine schöne indische Studentin auch nach vorne gekommen war, dort zum Gespräch. Und dann habe ich sie gefragt, ich sage, wollen Sie jetzt auch das mitbeten? Und darauf gab sie mir die Antwort, ich glaube an Gott. Kann man sagen, ist ja prima, wenn sie sagt, ich glaube an Gott. Dann habe ich aber eine Frage nachgeschoben. Ich habe gesagt, an welchen Gott glauben Sie denn? Und dann sagte sie, ich glaube an Vishnu. Und da war mir klar, sie glaubte nicht an den Gott der Bibel. Obwohl sie das so deutlich artikulierte, ich glaube an Gott. Wenn wir heute Abend über Gott nachdenken und sehen wollen, wer er ist, dann müssen wir mancherlei viele Gottesbilder und Vorstellungen beiseite schieben, weil sie einfach falsch sind. Es ist so viel Falsches unterwegs, sodass das von der Bibel her korrigiert werden muss. Gott hat sich in zweifacher Weise uns offenbart, dass wir ihn kennen. Erstens in seinem Reden und zweitens in seinem Handeln. In keiner Religion hat sich Gott offenbart, in keiner. Da kann man alle durchgehen. Weder im Islam noch bei den Hindus, nie hat sich Gott sehen lassen. Das gibt es nur bei dem Gott der Bibel. Er ist der Einzige, der zu uns Menschen gekommen ist und sichtbar geworden ist in Jesus Christus. Er ist der Einzige. Nie ist ein anderer gekommen. Und darum können wir auch sagen, alles, was sonst irgendwo Religion heißt, können wir alles in die Tonne werfen, weil es falsch ist. Hier werden uns falsche Dinge von Gott vermittelt. Und darum brauchen wir eine klare Sicht in unseren Tagen, wo so vieles unterwegs ist mit einer falschen Lehre. Wir beurteilen ja Menschen auch danach, dass wir sagen, was hat er gesagt und was tut er? Das sind die beiden Merkmale, wie wir einen Menschen beurteilen. Und genauso will auch Gott beurteilt werden an dem, was er gesagt hat und in dem, was er tut. Von seinem Wort her wissen wir, und das haben wir vielleicht viel gelernt, auch in den Gemeinden, dass wir Gott glauben sollen in dem, was er gesagt hat. Das ist eine sehr gute Sache, ein sehr wichtiger Punkt, dass wir seinem Wort glauben. Und Paulus ist ein gutes Vorbild, wenn er sagt in Apostelgeschichte 24, 14, ich glaube allem, was geschrieben steht. Das ist der Maßstab, das ist das, was Gott will. Und ich stelle die Frage, können wir das alle unterschreiben, dass wir sagen, ich glaube allem, was geschrieben steht. Von angefangen mit dem Schöpfungsbericht, dass ich allem glaube, dass Gott wirklich durch seine Macht, durch seine Allmacht, durch seine Kraft in 6 Tagen Himmel und Erde gemacht hat. Und lassen wir uns nicht beeinflussen durch irgendwelche Dinge. Gott hat gesprochen, Gott hat gesagt und er hat uns informiert und wir können das glauben. Das ist die Basis, dass wir allem glauben, was er geschrieben hat. Ich war unterwegs zu einem Vortrag, kommt hinterher eine Frau zu mir und sagt, wissen Sie, ich will Ihnen sagen, ich glaube überhaupt nicht, was in der Bibel steht, aber ich will Ihnen sagen, ich bin gläubig. Dann habe ich gesagt, wissen Sie, was ist denn das für ein Glaube? Dann müssen sie sich erstmal bekehren zu Jesus und dann können sie überhaupt vom Glauben reden. Und sie war sehr ärgerlich und ging davon. Aber ich hatte aufgerufen, dass man sich entscheiden kann, in einem Raum dorthin kommen kann. Und da war ich ganz erstaunt. Unter denen, die dort saßen, kam sie hinzu. Und das hatte sie getroffen, dass ich ihr gesagt habe, du bist überhaupt nicht gläubig. Sie hat das von sich angenommen. Und das ist gut, dass wir das manchmal erfahren und uns deutlich gesagt wird, du bist ja gar nicht bei Gott, auch wenn du das so denkst. Aber darüber wollen wir ja intensiv auch nachdenken. Und jetzt kommen wir zu den Taten. Gott erwartet von uns überhaupt nicht, dass wir seine Taten verstehen. Ähnlich ist es ja bei seinem Wort. Sein Wort verstehen wir auch nicht immer. Gott sagt, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Wie wollt ihr das verstehen? Ich bin Gott. Wie wollt ihr Menschen alles verstehen, was ich gedacht und gesagt habe? Erwartet auch Gott nicht von uns. Aber er erwartet von uns, dass wir allem glauben. Und er erwartet auch von uns, dass wir seine Taten gutheißen. Das ist ein weiterer Schritt. Das ist ein ganz neuer Schritt, dass ich sage, ich akzeptiere, was Gott tut. Im Psalm 143, Vers 5 lesen wir, ich sinne nach über alle deine Taten. Das heißt, wir denken nach, was Gott tut. Und das ist gut, wenn wir darüber nachdenken. Und dass wir auch nachdenken über unser eigenes Leben, wo Gott gehandelt hat. Hat Gott dort gut gehandelt oder sind wir kritisch dem gegenüber? Und geben wir Gott diesen Freibrief und sagen, Herr, du hast wohl getan, was du gemacht hast, auch wenn es mir nicht so ganz gefallen hat. Es gibt ein Lied, in dem das so deutlich zum Ausdruck kommt, da heißt es, was Gott tut, das ist wohlgetan, es bleibt gerecht sein Wille. Wie er fängt seine Sachen an, will ich ihm halten stille. Also ich akzeptiere das, was Gott tut. Da muss Gott uns erstmal hinbringen, dass wir an dieser Stelle sind, dass wir sagen, ich kann akzeptieren, dass ich diese Krankheit erlebe, dass ich diese Not erlebe, dass ich dieses Problem erlebe. Wir wissen ja gar nicht, was Gott damit vorhat. Vielleicht schleift er aus uns daraus einen edlen Diamanten, der sonst unansehnlich wäre. Lassen wir doch Gott wirken und Gott handeln. Gottes Gedanken sind für uns nicht immer verständlich. Das sehen wir auch in diesem Text, den wir gehört haben. Gott bestraft das Volk wegen der Volkszählung, die der David hat ausführen lassen. Das ist ja wohl nicht zu fassen. Der David sündigt und das Volk wird bestraft. Und zwar heftig, mit 70.000 Toten. Müssen wir uns das mal vorstellen. Das ist der Gott, der sich uns in Jesus offenbart hat. Derselbe Gott. Er hat sich nie geändert. Er ist immer derselbe. David sagt zu Gott, bin ich's nicht, der das Volk zählen ließ? Ich bin's doch, der gesündigt hat und das Übel getan hat. Diese Schafe aber, was haben sie getan? Herr, mein Gott, lass deine Hand gegen mich und meines Vaters Haus sein und nicht gegen dein Volk, es nun so zu plagen. Also David gibt Gott einen Nachhilfeunterricht in seinem Handeln. Also das kannst du nicht tun, Gott. Du kannst ja nicht einfach das Volk strafen, wo ich doch gesündigt habe. Er selber erkennt das auch. David will also Gott korrigieren. Aber Gott bleibt dabei, seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und bedenken wir eins, Gott ist unveränderlich. Er ist immer derselbe. Er hat sich vorgestellt, im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 14, ich bin, der ich bin. Oder man kann es auch übersetzen, ich werde sein, der ich sein werde. Und damit sagt Gott, ich bin immer derselbe, in alle Ewigkeit. Nicht nur während der Zeit, wo wir hier auf der Erde sind, er ist immer in alle Ewigkeit derselbe. In Jakobus 1, Vers 17 lesen wir von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts oder der Finsternis. Gott bleibt sich treu. Und genauso Jesus Christus, wir lesen in Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus gestern und heute und derselben Ewigkeit. Auch Jesus wird sich nie ändern. Sein Wesen bleibt. in alle Ewigkeit. Da gibt es keine Veränderung. Das Wesen Gottes bleibt unveränderlich. Die Bibel sagt uns, Gott ist Licht. Und das bleibt in alle Ewigkeit. Und die Bibel sagt, Gott ist die Liebe. Das bleibt in alle Ewigkeit. Obwohl er ein Gott auch des Gerichtes ist. Aber es bleibt ausgemacht in alle Ewigkeit, Gott ist und bleibt die Liebe. Und Gott ist der Vater der Barmherzigkeit. Niemand kann so barmherzig sein wie Gott. Nur er ist die Barmherzigkeit in Person. Dennoch beobachten wir an mehreren Stellen der Bibel, und das beeindruckt mich zutiefst, dass Gott auch etwas gereuen kann. Nicht bereuen, sondern gereuen. Hier heißt es auch, es gereute ihn, dass er das gemacht hatte. Damit hat Gott nicht die Meinung geändert, sondern das steht immer im Zusammenhang von Gerichten. In unserem Bibeltext hier heißt es, und Gott sandte den Engel nach Jerusalem, es zu verderben. Aber während des Verderbens sah der Herr da rein und es gereute ihn das Übel. Und er sprach zum Engel, der das Verderben anrichtete, es ist genug, lass deine Hand ab. Es gereute ihn. Hier zeigt uns etwas Gott von einer Seite, wie wir ihn vielleicht überhaupt nicht kennen, dass Gott etwas ankündigt, ein Gericht, und dann sagt er, es gereut mich. Und das ist nicht die einzige Stelle in der Bibel, wo wir das vorstellen, das vorfinden, wo Gott etwas gereut, sondern das kommt mehrfach vor. Zur Zeit der Sintflut, als die Menschen böse geworden waren, unvorstellbar böse, es gab nur noch Böses auf der Erde, bis auf die Noah-Familie, da sagt Gott, heißt es von ihm, es gereute ihn, dass er den Menschen gemacht hatte. Da denkt manch einer, hat auch Gott gewusst, wohin das läuft, wo die Menschen hinlaufen. Er ist doch allwissend, weiß er doch. Aber Gott lässt uns in sein Herz blicken und sagt, hier zeigt er uns, dass es ihn gereute. Haben wir schon mal bedacht, dass dieser Gott weinen kann? Manche stellen sich vor, Gott ist im Himmel mit den Tausenden oder Millionen von Engeln und sie jubeln ihm zu und singen ihm ein Halleluja nach dem anderen. Da kann ja Gott fröhlich sein und sagen, wunderbar, mir geht's prima. Haben wir gewusst, dass im Buch Jeremia Kapitel 14, Vers 17 steht, und du sollst dieses Wort zu ihnen sagen, meine Augen fließen von Tränen Tag und Nacht und hören nicht auf. Dieser große, allmächtige Gott ist im Himmel und weint. Warum weint er? Er weint um eine verlorene Menschheit. Er sieht eine Menschheit ins Verderben rennen, weil sie nicht das Heil, das ihnen gesandt ist, annehmen. Und er sieht sie gerade schnurstracks ins Verderben laufen. Da weint er. Da weint er unentwegt. Diese Menschen, die ich geschaffen habe, ich liebe sie, ich möchte ewig mit ihnen im Himmel zusammen sein. Sie sollen es ewig gut haben. In alle Ewigkeit. Und sie lehnen ab, sie wollen nicht. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche, sagen die Leute im Gleichnis von den anvertrauten Funden zu Jesus. Sie wollen nicht. Darüber weint er. Jesus weinte, als Maria und Martha auf ihn zukommen und sagen, wärst du doch etwas früher gekommen, der Lazarus ist gestorben, du kannst Kranke heilen, das ist doch gar kein Problem für dich. Aber jetzt zu spät, ist tot, mausetot, aus, vorbei. Da hätte er sagen können, ach, beruhigt euch mal ein bisschen, wir gehen gleich zum Grab, dann hole ich ihn raus durch meine Vollmacht. Tut er aber nicht. Sondern was tut Jesus? Er stellt sich zu den Frauen und weint mit ihnen. Er weint, weil sie traurig sind. Und die Bibel lehrt, seid fröhlich mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Das tut er zuerst. Da sagte mir neulich mal jemand, da hat er Jesus geheuchelt. Denkst du, heucheln ist eine ganz, ganz schwere Sünde. Jesus hat nie geheuchelt, der hat echt mitgeweint. Der war mit traurig mit den Frauen. Obwohl er wusste, ein paar Minuten später wird er am Grab stehen und durch seine Allmacht wird er den rausholen. Lazarus, komm mal raus! Und dann tut er das, weil er Vollmacht hat, weil er Macht hat über alle Dinge. Wir sehen, das passt zusammen, das müssen wir sehen, dass das ein und derselbe Gott ist, der weinen kann und der alle Macht hat. Dieser Gott hier auch. Wir denken an die Geschichte von Jona, der nach Ninive ging und er hatte die kürzeste Predigt. Er hatte nur einen Satz zu sagen, in 40 Tagen geht Ninive unter. Ich wünschte mir, ich könnte auch so kurz predigen, kriege ich nicht hin. Aber der hat das hingekriegt, weil Gott gesagt hat, 40 Tage, dann ist Schluss. Und der Jona, der denkt, das ist ja prima, ich werde denen das sagen. Und dann baue ich mir draußen vor der Stadt ein Lager auf und dann warte ich, bis die Stadt hochfliegt. Das muss ich mal sehen, so ein Feuerwerk, wenn die ganze Stadt hochfliegt. Denn Gott hat ja gesagt, in 40 Tagen fliegt das alles hoch. Aber sie tun Buße, sie kehren um. Sie gehen in Sack und Asche. Und dann steht in Jona 3, Vers 10, als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihnen das Übel, das er ihnen angekündigt hatte. Wir sehen also, Gott ist nicht ein sturer Pharisäer, der sagt, so mache ich und dann wird das stur gemacht. Das tut Gott nicht. Wir sehen an diesen Beispielen, wie wir das vorfinden in der Bibel, wie Gott handelt. Er kann sagen, ich werde Gericht senden, aber wenn wir umkehren, wenn wir Buße tun, dann sagt er, das tue ich nicht. Ich habe Barmherzigkeit. Sie gehen nicht unter, sie sind errettet. Wir sehen, wir können viel lernen von Gott, wie er sich uns darstellt. Ich möchte jetzt einen Gedanken erklären, der sehr wichtig ist, auch im Zusammenhang, wenn wir die Bibel lesen, das Alte Testament und das Neue Testament. Und zwar möchte ich belegen zunächst, dass das Neue Testament die Steigerung ist des Alten Testamentes. Wir brauchen unbedingt das Neue Testament. Das Alte Testament ist der Anfang, aber das wird gesteigert und das werde ich erklären. Und dann möchte ich widerlegen einen Satz, den ich so häufig gehört habe, der Gott des Alten Testaments ist ein Gott des Gerichtes. Aber der Gott des Neuen Testamentes, das ist ein Gott der Liebe. Haben wir sicher schon oft gehört. Und so wird das überall sehr häufig gesagt. Stimmt das überhaupt? Stimmt überhaupt nicht. Wir müssen es nur prüfen. Dazu müssen wir die Bibel genau betrachten. Wenn wir die Bibel lesen und die Hinweise auf den kommenden Messias, dann erkennen wir beim Lesen des Alten Testamentes, dass das stufenweise offenbart wird. Von Adam und Eva wird gesagt, dass da einer kommen soll. Und das ist noch so verschlüsselt, dass das überhaupt keiner verstehen kann. Aber es wird schon die Ankündigung gemacht, da wird einer kommen, der erretten wird. Und dann offenbart Gott stufenweise mehr und mehr. Er wählt den Abraham, er wählt den Isaak und er wählt David. Und aus dieser Linie entsteht die Heilslinie, aus der dann Jesus kommt. Und im Neuen Testament erfüllt sich das. Wir sehen diese stufenweise Offenbarung des Heils. Ich möchte jetzt an drei Begriffen zeigen, wie die Steigerung des Alten Testamentes im Neuen Testament zu finden ist. Und zunächst an dem ersten Begriffspaar Himmel und Hölle. Wenn wir in das Alte Testament hineinschauen, dann erfahren wir dort noch überhaupt nichts über den Himmel. Das alttestamentliche Volk hat nichts gewusst davon, dass es einen Himmel gibt. In der Bibel sehen wir zum Beispiel bei Abraham, und Abraham verschied und starb in einem guten Alter, als er alt und lebenssatt war und wurde zu seinen Vätern versammelt. Was ist das, zu seinen Vätern versammelt? Ist das dort gut? Ist das langweilig? Was macht man dort bei den Vätern? Nicht, da wird fast gar nichts gesagt und auch die Frage, ob Gott auch dort ist oder nicht dort ist, wird gar nicht gesagt. Das heißt, wir wissen also sehr, sehr wenig im Alten Testament, was da nach dem Tode überhaupt sein wird. Sehr, sehr wenig ist offenbart. Nur an einer Stelle leuchtet etwas hervor, bei Daniel 12, Vers 2. Und viele, die unter der Erde schlafen, liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Also hier kommt etwas rüber, darüber. Aber wenn wir jetzt in das Neue Testament hineingehen, dann merken wir die Steigerung. Jetzt wird uns wirklich offenbart, was im Himmel sein wird, was uns offenbart wird. Es ist der Ort, wo Jesus ist. Das ist das markante Kennzeichen des Himmels. Im Himmel ist Jesus und im Himmel ist auch Gott. In Johannes 17, 24, da sagt Jesus: Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Also, wir werden im Himmel sein bei Jesus. Und in 1. Korinther 2, Vers 9, da wird es auf den Gipfel gebracht, da steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und nie in das Herz eines Menschen gedrungen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Also jetzt schlägt es fast den Boden aus. Was wir uns auch auf dieser Erde vorstellen, an Schönem, an Herrlichem, die schönsten Urlaubsbilder, die wir sehen, am Strand oder in den Bergen oder sonst wo, verglichen mit dem Himmel, gar nichts. Das schönste Konzert, das wir hören, die besten Sinfonien, den größten Chor hier heute, gemessen am Himmel, kein Vergleich. Im Himmel wird es noch schöner sein. Obwohl ihr wunderbar singt. Ich liebe euer Singen. Wunderbar. Aber das ist hier auf der Erde. Verglichen mit dem Himmel wird alles gesteigert. Und zwar ins Unermessliche, ins Schöne. Und das ist der Ort, der Himmel, wo wir Heimat haben, wo wir ewige Heimat haben. Ja, wir haben sogar Bürgerrecht im Himmel. Ich kann sagen, ich habe jetzt schon meinen Pass in der Tasche für den Himmel. Ist das nicht schön? Den Pass. Wenn ich an der Tür ankomme, zeige ich meinen Pass, weil ich Bürgerrecht habe. Bin eingetragen im Buch des Lebens. Und schaut her, und darum geht es ja auch in diesen Tagen, dass wir diesen Pass bekommen. Lass dir diesen Pass zum Himmel aushändigen. Komme heute, bleibe zurück und nimm den Pass zum Himmel in Empfang. Das lohnt sich wirklich. Das wirst du sehen, wenn du dort bist. Dann wirst du sehen, da wirst du es ewig gut haben. Und dort haben wir wirkliche Heimat. Das wird ewige Heimat sein. Und der Jesus sagt, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Wir sehen, solche Worte finden wir im Koran überhaupt nicht. Das gibt es alles nicht. In keiner Religion finden wir das. In keiner Religion wird uns gesagt, dass wir Bürgerrecht im Himmel haben. Nirgendwo. Da kannst du gehen, von hier bis da, noch sonst wo. Und dieser Gott, jetzt erweist sich dieser Gott als der Gott der Liebe, er will dir diesen Pass schenken. Und er will dir den ganzen Himmel schenken. Du musst dich nur auf den Weg machen. Aber die Bibel ist eindeutig und spricht nicht nur über den Himmel, sondern in gleicher Weise auch über die Hölle. Das dürfen wir nicht unterschlagen. Das ist auch Realität. Das Alte Testament hat von der Hölle noch gar nicht gesprochen. Also ganz diffus, ganz dünn. Das kann man noch gar nicht erkennen. Was jenseits der Todesmauer ist, klingt ein wenig auf in Hesekiel 32. Ich lese mal einige Verse und da merken wir, das kann man noch gar nicht so richtig erkennen, was da eigentlich ist. Und da heißt es, du Menschenkind, wehklage über das stolze Volk in Israel und stoß es hinab mit den Töchtern der starken Völker tief unter der Erde zu denen, die in die Grube gefahren sind. Vor wem hast du nun etwas voraus an Schönheit? Hinunter mit dir, lege dich zu den Unbeschnittenen. Sie werden fallen mitten unter denen, die mit dem Schwert erschlagen sind. Das Schwert ist schon gefasst und gezückt. Und ihr stolzes Volk, von ihm werden sagen unter der Erde die starken Helden mit ihren Helfern. Sie sind hinuntergefahren und liegen da, die Unbeschnittenen und mit dem Schwert Erschlagenen. Und so geht das weiter. Und wir sehen, wir können sehr wenig aus diesem Text entnehmen. Nur eines wird, wenn man weiterliest, deutlich. Einmal angekommen an diesem Ort, der so etwas ganz simpel erstmal die Hölle beschreibt. Es gibt keine Möglichkeit mehr zurück. Wenn du einmal dort in diesem Land der Unbeschnittenen angekommen bist, gibt es kein Zurück. Das ist das Land der Verlorenen, wie wir es vom Neuen Testament her sagen. Aber wenn wir jetzt in das Neue Testament hineinschauen, da wird uns in einer unvorstellbaren Heftigkeit die Hölle auch beschrieben. Jesus, der barmherzigste Prediger, der über diese Erde gegangen ist, hat mit einer großen Intensivität und mit großem Engagement über die Hölle gesprochen. Und er sagt uns, es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Und er starb. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen in seiner Qual und sah Abraham von ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meine und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Also es muss schrecklich sein, in Flammen zu leben. Stellt euch das mal vor, ohne Ende. Das beschreibt die Bibel. Das ist ja grausig. Muss man genauso sagen, was für eine Steigerungsform, die wir im Neuen Testament erfahren. Und der Jesus sagt in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 29, wenn dir aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Alles wird geworfen, wenn du nicht die richtige Entscheidung triffst. So sagt es die Bibel. Wie euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Judengenossen gewinnt, und wenn es geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr. Ihr Schlangen, ihr Otterngezücht, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Sind das klare Worte? Also ich denke, klarer kann man es nicht mehr sagen. Hier wird es ganz massiv und klar gesagt, da hat keiner eine Ausrede, ich habe das nicht verstanden, worum es geht. Wir sehen also deutlich, die Bibel zeigt uns, es gibt zwei Ausgänge nach dem Tode. Entweder finden wir uns im Himmel direkt bei Jesus, denn Jesus sagt ja dem Schächer am Kreuz, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein, oder der Reiche, wie wir hier sehen, er sitzt in der Hölle in den Flammen. Also hier wird die Bibel unvorstellbar deutlich und klar. Und das ist wichtig, dass wir das auch klar sehen. Wir wollen ja keine verschwommenen Bilder zeichnen, das tut die Bibel auch nicht. Die Bibel ist immer sonnenklar. Da gibt es nichts zu rütteln und zu schütteln. Und das sind wir nur, die wir oft ein weichgespültes Evangelium machen, und dann bleibt nachher gar nichts mehr übrig. Jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt, wo ich auch etwas zu sagen möchte, das sind die Strafen. Von den Strafen haben wir hier gehört und wir sind entsetzt darüber, dass Gott hier eine Strafe verhängt, von 70.000 Menschen, die an der Pest sterben. Das ist entsetzlich. Was ist das für ein Gott? Wie kann der sowas tun? Wie kann der so eine starke Strafe geben? So ein starkes Gericht. Das müssen wir aushalten, das müssen wir stehen lassen, das tut Gott. Aber wenn wir jetzt in das Neue Testament gehen, dann können wir feststellen, es wird heftiger, es wird viel heftiger. Das sind nicht 70.000. Im zweiten Petrusbrief lesen wir, damals wurde die Welt in der Sintflut vernichtet. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Das ist klare Sprache, die hier steht. Und dann ist in Offenbarung 6, Vers 8 von dem fahlen Pferd die Rede, der Tod und wie die Hölle ihm nachfolgt. Da heißt es, und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden. Der vierte Teil der Menschheit, haben wir genau gehört, ein Viertel der Menschheit wird, wenn das fahle Pferd als Gericht losgesandt wird auf dieser Erde hier, ein unvorstellbares Gericht anrichten, ein Viertel der Menschheit. Oder nehmen wir die erste Posaune, Offenbarung 8, Vers 7. Und der erste Engel blies seine Posaune und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermengt und fiel auf die Erde und der dritte Teil der Erde verbrannte und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Ein Drittel nochmal der Erde, was verbrennt. Aus den Nachrichten sind wir ja schon fast gewohnt, von Hurrikans zu hören, von Erdbeben und von all diesen Dingen. Aber es kommt noch viel schlimmer. Das siebte Siegel, da verschwinden alle Inseln der Erde.
Und der siebte Engel goss seine Schale in die Luft, und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner, und es geschah ein großes Erdbeben, wie es noch nie gewesen ist, seit Menschen auf Erden sind. Und alle Inseln verschwanden und die Berge wurden nicht mehr gefunden. Stellen wir uns das mal vor, diese riesige Katastrophe. Die Inseln verschwinden alle. Ich fahre mal gerne mit meiner Familie an die Nordsee. Jüst, Langeoog, all diese Inseln, wunderbar. Das ist schön auf diesen Inseln. Das wird alles verschwinden. Es wird England verschwinden. Es wird vieles verschwinden von dieser Erde. Wir sehen, es werden viele Gerichte kommen. Dagegen sind die Gerichte des Alten Testamentes, diese 70.000, von denen wir gehört haben, sind ja Pipifax dagegen, gegenüber dem, was da kommen wird. Und wir sehen, es ist derselbe Gott. Es ist kein anderer. Wir sehen also, die Heftigkeit der Gerichte, der Strafen, wird massiv gesteigert im Neuen Testament. Das müssen wir so sehen, auch wenn es uns überhaupt nicht passt. Aber jetzt komme ich noch zu einem dritten Begriff, der sehr wichtig ist und der im Zusammenhang mit Gott unbedingt genannt werden muss. Und das ist die Liebe. Und im Alten Testament wird uns auch von der Liebe Gottes gesagt. In Jeremia 31, Vers 3 lesen wir: Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Da sagt Gott schon zu alttestamentlicher Zeit, der Gott, der die Gerichte gemacht hat, er sagt aber auch, ich habe dich geliebt, je und je, immer schon. Und im Hohelied steht, die Liebe ist stark wie der Tod. Also diese Liebe ist nicht zu übertreffen, ist stark wie der Tod. Und jetzt kommen wir zum Neuen Testament. Wie geht das weiter mit der Liebe? Jetzt wird es gesteigert. Die Liebe Gottes ist immer gleich gewesen, aber jetzt die Offenbarung, wie wir sie erfahren im Neuen Testament, da lesen wir in Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Was ist das denn? Jetzt gibt dieser Gott seinen Sohn dahin aus Liebe zu uns. Er liebt uns so sehr, so gewaltig, so unbeschreiblich, dass er sogar seinen Sohn dafür opfert, damit wir nicht verloren gehen. Das ist eine Liebe. Und davon spricht ja auch der Jesus. Er sagt, eine größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde, gibt es nicht. Und das hat Jesus getan. Das, was hier im Alten Testament steht, dass die Liebe so stark ist wie der Tod, das hat Gott bewiesen durch Jesus am Kreuz. Als die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Was wäre passiert, wenn Jesus dort vom Kreuz gestiegen wäre, als die ihn herausgefordert haben, die frommen Leute? Nun, dann wäre der Satz aus dem Alten Testament, dass die Liebe so stark ist wie der Tod, widerlegt. Dann stimmt das ja alles gar nicht, was da geschrieben steht. Aber Jesus blieb am Kreuz. Die Liebe ist wirklich so stark wie der Tod und hat durchgehalten, durch den Tod hindurch. Und dann sehen wir, diese Liebe ist wirklich grenzenlos, sie ist gewaltig. Diese Liebe, die durch Gott offenbart ist. Und schau her, dieser Gott liebt dich, der du heute hier bist, so sehr, dass er nur einen einzigen Wunsch hat, dass du kommst zu seinem Sohn Jesus Christus und alle Sünden dort abgibst. Dann bist du frei. Das ist nur möglich durch seine Liebe. Das gibt es in keiner Religion, nur bei ihm. Ich will das mal deutlich machen durch eine kleine Geschichte zu meiner Schulzeit. Haben wir vielleicht alle durchgemacht während der Schulzeit. Damals war das jedenfalls so, da haben wir Jungs alle Briefmarken gesammelt. Oh, wir haben das sehr sorgfältig gemacht. Wir hatten dann alles genau verzeichnet und so. Wir kannten jede Briefmarke genauestens, wie viel sie wert ist und wussten, es ist eine kostbare und die ist so und die ist so. Und dann haben wir getauscht. Und ich erinnere mich noch zu Schulzeiten, und dann gab es dort solche Kellerfenster, die so ausgebuchtet waren. Und da haben wir Jungs uns reingesetzt, zu zweit gegenüber. Und da war nämlich kein Wind, das war der Vorteil. Und dann haben wir dort im Windschutz Briefmarken getauscht. Und wir wussten ganz genau, welche Marke wie viel wert ist. Und wir haben natürlich immer nur Gleiches mit Gleichem getauscht. Und wenn jemand eine kostbare Marke hatte, da wussten wir, die war wertvoll, dann haben wir dafür zwei andere gegeben, aber es war immer Gleichheit. Und das ist mir zum Gleichnis geworden für Jesus. Was macht Jesus? Er tauscht auch. Aber Jesus tauscht nicht Briefmarken, sondern was tauscht er? Er tauscht Sünde gegen den Himmel. Haben wir sowas schon mal gehört? Er tauscht Sünde gegen Himmel. Wie geht denn das? Der Jesus sagt, wenn du zu mir kommst unter meinem Kreuz, da kannst du alle Sünde abgeben, alles. Und ich nehme das an, gib mal her, immer mehr, alles, gib dein ganzes Leben her, alles, was du je gesündigt hast, gib mal her, immer her damit, immer her, alles. Und wenn du das tust und hast mir alles abgegeben, dann tausche ich mir mit dir dafür den Himmel ein. Das ist doch ein Tausch, oder? Also wer den Tausch nicht macht, für den gibt es nur noch einen einzigen Begriff, um das angemessen zu erfassen. Dummheit. Da musst du unvorstellbar dumm sein. Da kann ich dir sogar eine Quittung ausstellen dafür für Dummheit, wenn du sagst, das mache ich nicht. Da musst du unvorstellbar dumm sein. Und du musst wissen, gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen. Das stimmt auch. Also wollen wir klug handeln. Und klug handeln ist, wenn wir mit dem Herrn Jesus diesen ungleichen Tausch machen. Wenn wir ihm die Schuld abgeben, und dann nimmt er das dankbar an. Er nimmt jede Sünde an, kannst du sicher sein. Es gibt keine Sünde, die Jesus nicht annehmen würde, wo er sagt, diese, er ist so schlimm und so schlecht, die kann ich nie annehmen. Doch, tut er. Er nimmt auch die an. Alles, was wir je in unserem Leben an Sünde getan haben, nimmt er an. Und gesündigt haben wir alle, oder? Stellt euch vor, ich konnte schon als kleiner Junge lügen. Gar keine Frage. Das konnte ich perfekt. Meine Mutter hat mir das nie beigebracht, dass ich lügen sollte. Ich konnte das von ganz alleine. Aber wehe, sie hat das rausgekriegt, dass ich gelogen habe. Dann hat sie mir die Ohren lang gezogen. Das war auch richtig. Aber wir sehen, in uns steckt der Kern zum Sündigen drin. Schon als Kinder können wir das. Aber die Bibel sagt, Lüge ist Sünde. Und Sünde trennt vom Himmel, trennt von Gott. Also wenn wir gelogen haben und wenn wir nur eine Lüge gelogen haben, sind wir schon vom Himmel ausgeschlossen. So genau nimmt Gott das. Du musst alle Sünde loswerden. Und die wirst du los, wenn du zu Jesus kommst. Wenn du sagst, hier bin ich, hier hast du meinen ganzen Klumpatsch, alle meine Lumpen, alles, was da sich im Leben angesammelt hat, aller Schrott, hier hast du das. Und Jesus sagt, Dankeschön, dass du mir das gibst. Jetzt tausche ich dir ein, du kriegst den Himmel. Das ist Evangelium in Kurzform. Haben wir das verstanden? Mehr müssen wir gar nicht verstanden haben. Wenn wir das verstanden haben, haben wir so viel verstanden, dass wir den Himmel heute geschenkt kriegen. Also besser geht's nicht. Da musst du schon sehr, sehr dumm sein, wenn du das nicht machst. Genau das ist es. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte Vorträge in Namibia und da kam ein Arzt. Ein sehr freundlicher Mann und er hatte das alles gehört, den Vortrag. Und ich hatte auch über das Blut Jesu gesprochen, dass das Blut Jesu der Preis ist für unsere Sünde. Dass er das Blut vergossen hat. Und dann kam er zu mir und sagte, wissen Sie, das verstehe ich überhaupt nicht. Und da habe ich ihm zur Antwort gegeben, ich sage, wissen Sie, ich auch nicht. Das verstehe ich überhaupt nicht. Warum soll Blut Sünde wegmachen? Das kann ich nicht verstehen. Und da war er ganz erstaunt, obwohl ich so lange gepredigt hatte, dass ich jetzt plötzlich zugebe, dass ich das auch nicht verstehen kann, dass das Blut Sünde beseitigen kann. Dann habe ich ihm das so erklärt. Ich sage, schauen Sie, Sie sind doch Arzt. Wenn zu Ihnen jemand kommt, ein Patient, der ist krank, und Sie geben ihm eine gute Medizin, was wird jetzt Ihr Patient machen? Wird er jetzt eine chemische Analyse machen von dem Medikament? Wir gucken, wie viel Kohlenstoff, Wasserstoff und welche Verbindungen noch drin sind. Wird er das machen? Nein, sagt er, das tun die alle nicht. Ich sage, was machen die denn? Ja, die nehmen das ein. Ja, ich sage, und hilft das? Ja, sagt er, das hilft. Ich gebe Ihnen die richtige Medizin, das hilft. Ich schaue, so genauso macht Gott das auch. Gott gibt uns die richtige Medizin gegen die Sünde. Und die hilft, weil Gott es versprochen hat. Und weil er der Fachmann ist dafür, wie Sünde reingewaschen werden kann. Was wir tun müssen, ist einfach nur, dass wir sagen, ich verlasse mich darauf. Ich verlasse mich, dass der Arzt, Jesus Christus, mir sagt, seine Medizin gegen die Sünde hilft. Das reicht. Dann nehme ich sie ein und siehe da, ich werde mich im Himmel wiederfinden. So habe ich es genauso auch gemacht. 1972 in der Stadthalle in Braunschweig, als ich davon gehört habe, da habe ich gesagt, das will ich auch. Dass es mir ewig gut geht, na prima, das will ich, da mache ich mit. Und habe mich damals klar entschieden, Jesus zu folgen. Ich wusste überhaupt nicht, was das für Folgen hat, aber ich denke, diesen Tausch, den machst du mit. Den Himmel, den möchtest du haben, dass es dir ewig gut geht. Und wir sehen, da ist nichts Kompliziertes dran, das kann jeder finden. Ich muss noch eine kleine Geschichte anhängen. Vorhin, bevor die Veranstaltung begann, kam ein netter Mann auf mich zu und er sagte, ich bin derjenige, der im Auto die CD gehört hat und durch Handaufheben sich im Auto bekehrt hat. Ich sage es, ich weiß, vor ein paar Jahren haben Sie mir das erzählt, ich kenne Sie wieder. Ist das nicht eine tolle Geschichte? Da hat er eine CD im Auto gehabt, so eine, wie wir sie hier auch am Büchertisch haben, am CD-Tisch, legt die ins Auto rein und hört die. Und er sagte mir, und ich hätte dort bei der Veranstaltung gesagt, wer dem Herrn Jesus folgen will, der soll einfach mal die Hand heben. Und nun hat er das gehört und denkt er, wenn das gilt, dann mache ich das auch. Und so hat er einfach die Hand gehoben im Auto, war es auf der Autobahn oder? Ja, und hat die Hand gehoben und seitdem geht er mit Jesus. Steh doch mal auf, zeig mal. Ja, das ist der. Ein schönes Beispiel, nicht? Er hat die Hand gehoben und dann hat er sich eine Gemeinde gesucht und liest die Bibel und er ist bei Jesus. Mit ihm werden wir zusammen im Himmel sein. Wunderbar. Ja, so macht man das. Ganz, da ist nichts Kompliziertes und so machen wir das jetzt auch. Der Chor wird uns noch einmal so ein schönes Lied singen. Das ist ganz großartig. Und dann gehen wir alle, die den Tausch machen wollen, Sünde gegen Himmel, dort oben in den Raum, wo der rote Punkt steht. Da treffen wir uns. Es können viele kommen, spielt gar keine Rolle, wie viel. Alle, die sagen, ich mache heute diesen Tausch, die kommen dorthin. Und wenn einer sagt, ich bin mir noch nicht gar nicht so ganz sicher, bin ich eigentlich schon bei Jesus oder bin ich nicht, dann komm, dann mach doch die Sache hundertprozentig fest. Und wenn jemand sagt, ja, ich habe den Nachbarn mitgebracht oder die Nachbarin oder einen Freund, dann kommen beide, gar keine Frage. Dann nehmen wir ihn bei der Hand. Der Jesus hat gesagt, führt sie hinein in das Himmelreich. So läuft das. Und so machen wir das ganz praktisch und fragen einfach nur, Herr Jesus, machst du das mit mir auch? Und er wird sagen, ja, das mache ich. Wenn du kommst, mache ich das mit dir auch. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du Heiland der Welt, du König aller Könige, du, der du die Liebe in Person bist und dein Vater auch. Wir haben vieles von dir gehört und haben gehört von deinem Tausch, den du machen willst mit uns, dass du uns das Himmelreich schenken willst. Du hast nur eine einzige Frage an uns, will ich? Und das mögest du uns schenken, Herr Jesus, den Willen, dass ich Ja sage zu dir. Dass ich komme und dass wir es im Gebet festmachen, damit ich auf diese Weise dein Eigentum werde und den Pass zum Himmel hier und heute ausgestellt bekomme. Denn du wirst mich eintragen im Buch des Lebens. Ich danke dir, Jesus, dass du so unkompliziert machst, dass dein Ruf so deutlich ist und eine so unvorstellbare Weite in der Auswirkung hat, dass es eine ganze Ewigkeit betrifft. Herr Jesus, danke dafür, dass du uns so reich beschenken willst. Und du willst so vielen heute Abend das Himmelreich schenken, wie viele da kommen. Wenn 10 sind, wenn 20, wenn es 100 sind, alles spielt bei dir keine Rolle. Du hast noch viele Plätze im Himmel. Danke dafür. Und so wollen wir uns gleich auf den Weg machen, zu dir hin, du unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Schenke, dass niemand unter uns ist, der das Himmelreich verpasst. Denn den möchtest du uns schenken, den ewigen Himmel. Amen. Wir hören jetzt.